Jetzt ist er kaputt. Omas alter Keramiktopf.
Aber das muss doch nicht sein. Gusseiserne Töpfe sind ohnehin besser.
Aber welche soll ich nehmen?
Welche Frage? Nimm die von Anthony. Halten länger, kochen lecker.
Da wird sich die Familie aber freuen.
Klar, du weißt doch. Freude und Qualität wie nie. Mit Potterie von Anthony.
Vielleicht hätte es so geklungen, wenn es im 18. Jahrhundert schon Radiowerbung gegeben hätte. Nicht erfunden ist dagegen, dass in dieser Zeit Stück für Stück Produkte aus Eisen Einzug in den Lebensalltag der Familien hielten, sagt der Historiker Martin Schmidt.
Naja, die ganze Potterie, also die Töpfe, die hat man in einer armen Familie übers Feuer gehängt, so um 1800. Und dann gab es natürlich viele Kleinigkeiten, die aus Eisen waren, bis hin zu dem größten und in praktisch jedem Haushalt dann zu findenden Teil, nämlich dem Ofen. Kanonenofen, Etagenöfen, sowas in dieser Art, wo man eben mit heizen konnte.
Was und wie es gekocht wurde, das hing vom Einkommen und damit vom sozialen Stand einer Familie ab.
Fleisch ist natürlich teuer. Brei oder Korn, aus dem man Breie kochen kann, ist natürlich viel billiger. Gemüse gibt es nur in der entsprechenden Saison. Gekocht wird entweder auf dem offenen Feuer oder eben dann auf dem Ofen oder dann, wenn man sich leisten kann, auf der Kochmaschine, also auf dem richtigen Herd. Und wie raffiniert das ist, ob man mit Gewürzen arbeiten kann oder einfach nur mit Salz, das hängt wirklich ganz davon ab, ob ich zur Oberschicht oder zu den armen Hilfsarbeitern gehöre.
Anthony war 1758 die erste eisenproduzierende Hütte im späteren Ruhrgebiet. Aber anderswo in Europa war man in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon weiter, in Schlesien etwa, in Belgien, nicht zuletzt auch in England, dem Vorreiter bei der Industrialisierung in Europa schlechthin. Insofern war es mit der im Werbespot beschworenen Qualität »Made in Anthony« bei genauer Betrachtung nicht wirklich weit her. Der Historiker Dr. Burkhard Zeppenfeld.
Aus den Überlieferungen, die wir kennen, wird klar, dass man die Produkte, die man hergestellt hat, nur sehr schwer absetzen konnte. Natürlich konnte man daraus Dinge des täglichen Bedarfs machen, die sogenannte Potterieware. Aber der ein oder andere Topf wird sicherlich nicht so dick gewesen sein, dass er lange gehalten hat, sondern dass er schnell riss, schnell kaputt war und man wollte nicht viel dafür zahlen.
Und das bedeutete, es floss in den ersten Jahren wenig Geld zurück nach Anthony. Geld, das dringend benötigt wurde. Denn die Hüttenbetreiber wollten es reinvestieren in neues Erz, in neue Holzkohle, in Löhne für die Arbeiter. Weil aber alles sehr schleppend ging, lagen zwischen der ersten und der zweiten sogenannten Hochofenkampagne nahezu 4 Jahre. 4 Jahre Werksstillstand. Heutzutage undenkbar.
Ich denke, man brauchte so an die 20 Jahre, bis dass man eine Qualität herstellen konnte, die dann auch tatsächlich absetzbar war. Töpfe haben wir schon genannt, Pfannen, Kasserollen, aber auch Gewichte. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Gewichte man brauchte bei den unterschiedlichsten Gewichteinheiten in Europa zu dem Zeitpunkt. Man hatte aber auch darüber hinaus Bügeleisen, Waffeleisen, alles Mögliche, was im täglichen Leben gebraucht wurde und heutzutage in der Regel aus Plastik ist.
Alltagswaren für Privatleute waren die eine Warengruppe. Ein anderer wichtiger Abnehmer war die aufstrebende Industrie. Maschinen und Maschinenteile aus Eisen waren belastungsfähig und deshalb hoch begehrt. Röhren, Pumpen, Kolben, Krümmer, Ketten oder Wagenräder, alles lieferte Anthony aus Osterfeld. Und zwar ab den 1780er Jahren und vor allem nach 1800 in einer Qualität, die der Konkurrenz Respekt abnötigte.
Jacobi hat es tatsächlich geschafft, aus der Anthony-Hütte eine Qualitätseisenhütte zu machen. Seine technischen Erfahrungen, seine technischen Kenntnisse, die er bei seinem Vater, aber auch in England erworben hat, hat er dazu nutzen können, die Qualität des Produktes und der Waren von St. Anthony dermaßen zu verbessern, dass es ein Qualitätsmaßstab wird.
Und dann gab es noch eine dritte Branche, die auf Qualität Made in Anthony nicht verzichten mochte. Die Eisenhütte und Gießerei war ein florierender Rüstungsbetrieb.
Wir haben ja im 18. und 19. Jahrhundert eine Reihe von Kriegen und diese Kriege verlangen nach Munition, vor allem nach Kanonenkugeln. Und diese Kanonenkugeln werden auf Anthony hergestellt. Die werden nicht nur gegossen, sondern die müssen auch poliert werden, damit sie nicht im Rohr stecken bleiben. Und die werden überall hingeliefert, die werden auch exportiert, auch über Europa hinaus. Die werden bis nach Amerika also in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geliefert.
Kriegszeiten waren also gute Zeiten für die Hütte in Osterfeld. Und wenn es mal nicht so gut lief mit der Kriegsproduktion, dann griff man zu unkonventionellen Mitteln. So wurde das Werk zwischenzeitlich in den 1820er Jahren auf eine ganz andere Produktion umgestellt und als Papiermühle betrieben. Die Papierzeit auf der Eisenhütte dauerte nur 6 Jahre. Dann ging es wieder zurück zur bewährten Produktion. Längst war Antoni aber kein eigenständiges, unabhängiges Werk mehr. Der Betrieb war eingepasst in den Werksverbund der 1810 gegründeten Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel und Hüssen, kurz JHH. Trotz aller Bemühungen von Direktoren und Arbeitern wurde das Traditionswerk immer mehr zu einem Betrieb unter vielen. Und als dann noch die Gründerkrise nach 1874 die deutsche Wirtschaft befiel, stand die St. Antoni-Hütte vor dem Aus.